Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu und ich habe einen frisch gebrühten Kaffee bei mir und einen frisch geduschten Herr Peschke. Guten Morgen, André.
Woher weißt du, dass ich geduscht habe?
Ach, das duftet doch bis hier rüber, der Rosen. Du hast doch so eine Bierdusche, oder?
Ja, genau. Ja, Michael Schumacher verarme.
Das duftet nach Hopfen bis hier rüber.
Wundervoll.
Du bist natürlich André Peschke vom wundervollen Podcast Auf ein Bier, gamespodcast.de, damit wir das gleich mal weghaben, dein inneres Bedürfnis hier zu pluggen.
Ist eine tolle Website, ne? Sollte man sich echt mal anschauen.
Unbedingt. Und dieses Forum erst, um Gottes Willen. Und diese 5-Sterne-Wertungen, übrigens hat es ein bisschen was gebracht tatsächlich, seit deinem letzten Aufruf sind tatsächlich Wertungen dazugekommen. Wir sind immer noch bei 4,5, weil du immer noch runterwertest, aber wir schaffen das schon noch. Vielen Dank.
Ja, strengt euch mal an hier, Inside Moin Community. Das geht schon, man muss nur wollen.
Das kriegen wir hin, ja.
Das sind 2 Handgriffe. Naja gut, außer für die Leute, die kein iTunes drauf haben, die müssen es installieren, sich anmelden und so.
Das ist echt nervig, ja. Wir brunchen heute hier zusammen und ich würde von dir gerne wissen, bevor wir zum Thema kommen, wie du denn bei unserem Podcast dich getränketechnisch versorgst, wenn du kein Bier morgens aufmachst um 10:30.
Ja, auch Kaffee, ne? Ja. Kaffee. Ich habe ja inzwischen sogar Hörerkaffee.
Ohne Witz, ich wollte gerade sagen, ich bin ja echt neidisch, dass ihr immer Hörerbier geschickt bekommt und wollte jetzt gerade dazu aufrufen, dass man uns doch einfach Kaffeebohnen schickt. Ich habe hier eine wunderbare Espresso-Siebträgermaschine mit, wo frische Bohnen frisch gemahlt reinkommen. Deswegen finde ich, könnte das ruhig eine Tradition werden, ja, wenn ihr Bier geschickt bekommt.
Und Kaffee.
Und Kaffee, Frechheit.
Ja, selbst da sind wir euch quasi schon voraus. Ja, die Trendsetter unter den Podcastern. Ich habe jetzt neulich festgestellt, dass sogar Schmidt und Lott uns schon kopieren und irgendwelche Trinkspiele veranstalten.
Ja, ja, und sich selber besaufen auf der Bühne, ja.
Ja, ja. Wo haben sie sich das wohl abgeschaut, ja?
Dann, ich habe einmal oder zweimal, einmal habe ich Kaffee bekommen, als wir Jubiläum hatten. Und einmal sogar Gin oder zweimal haben wir Gin geschenkt bekommen. Das war natürlich auch sehr, sehr schön. Richtig
lecker Gin. Das ist ja mal ausgefallen. Ne? Ja. Ist ja auch Geschmackssache. Kann man auch richtig in die Tonne greifen mit.
Ja, aber der uns das geschenkt hat, ist Kenner. Der beschäftigt sich beruflich als Barmann damit und war ein sehr guter Gin.
Vielen Dank. Kenner von euch oder von Gin?
Beides, beides. So, zum Thema heute, Schätzchen. Wir reden heute im Brunch über einen etwas aktuellen Vorfall, der aber durchaus auch schon länger eigentlich im Gespräch ist oder mehr im Gespräch sein sollte, wie ich finde.
Weitreichende Implikationen.
Ja, und zwar ganz aktuell hat die Firma TinyBuild, das ist ein Publisher-Developer, Developer eigentlich nur, die sind bekannt geworden oder bei mir zumindest aufgetaucht durch Punch Club. Ein sehr interessantes, schönes Spiel, also ein kleiner Indie-Entwickler und die sind auch relativ transparent so in ihrem Blog und schreiben eben auch viel über ihre Entwicklungen und sind meiner Meinung nach auch sehr kreativ, was so gerade so neue Techniken angeht. Also die haben zum Beispiel neu so ein Spiel released, was sie dann quasi auf Twitch live gespielt haben, bevor es rauskam und wenn man es, wenn die Community es schafft, mit dem Twitch-Stream das Spiel zu schaffen, dann gab es das Spiel umsonst. Also die probieren da durchaus auch so ein paar interessante Konzepte.
Ja, auch bekannt für Party Hard, wenn ich
Party
mich
Hard
irre.
Ist relativ
ja,
neu,
den genau. Massenmord, den taktischen Massenmord-Simulator.
Das war aber vor Orlando-Release, glaube ich.
Ja, ja, deutlich, deutlich. Ja. Das hätten sie sich da vielleicht dann doch nicht mehr getraut, sozusagen. Nette Anekdote, da habe ich genau diese Beschreibung mit dem taktischen Massenmord auf der GameStar damals in einer Headline benutzt und dann habe ich da auf die Finger bekommen von oben für. Das war zu geschmacklos für die GameStar.
Ja, aber das Spiel ist doch so. Aber das Spiel, ich habe das Spiel nicht gespielt, das Party hat, will das geschmacklos sein oder ist es
Die ganze Thematik ist natürlich geschmacklos, ja. Wenn du so willst. Es geht ja darum, dass deine Nachbarn zu laut feiern und dann gehst du halt rüber und meuchelst sie alle. Mhm. Aber ich fand das halt mit seiner Pixel-Optik.
Ist es so wie Hotline Miami quasi, wo man es noch cool finden kann, oder ist es so wie Hatred, dass man sagt, das ist reine Provokation? Das macht ja nochmal einen Unterschied.
Nein, Hotline Miami ist viel schlimmer in der Darstellung. Ist natürlich halt auch was, weißt du, wo du halt massenhaft Leute umbringst, die halt da nur Party machen. Ja, also geschmacklos ist das schon, aber wie gesagt, also total abstrahierter Pixel-Look und die ganze Prämisse ist so absurd, dass ich finde, das hat ja schon eine durchaus humorige Distanz, während Hatred ist ja quasi todernst. Ja, aber das war, ja, und auch so natürlich dann halt, so bin ich mit dem Titel halt umgegangen. Da gab es auch, glaube ich, aus der Community Feedback, dass ihnen das so ein bisschen zu leichtherzig war damals für ein Spiel, wo man unschuldige Partygäste dann um die Ecke bringen soll.
Ja. Genau, auf jeden Fall dieser besagte Indie-Developer Tiny Build hat einen Blogpost veröffentlicht, beziehungsweise der CEO, der Chef der Firma, hat sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, mit der Problematik, über die ich heute mit dir sprechen möchte, nämlich behauptet er, dass der Anbieter G2A, also G2A.com, vielleicht müssen wir da erstmal kurz ausholen, was das ist. Der behauptet zumindest, dass, schwierig zu formulieren, also wer G2A nicht kennt, magst du vielleicht mal kurz einleiten, was diese Keyseller-Plattform ist, bevor wir aufs eigentliche Thema kommen, weil sonst macht das alles gar keinen Sinn.
Genau, also man muss... Wir reden ja, glaube ich, über Keyselling vielleicht insgesamt. Ne? In dem konkreten Fall ist es so, dass bei TinyBuild, die vertreiben das Spiel, glaube ich, in einem eigenen Online-Store. Und jetzt hat anscheinend irgendjemand mit gestohlenen Kreditkartendaten ganz viele Keys bei denen gekauft und hat sie dann bei G2A nochmal wiederverkauft und hat damit ganz ordentlich anscheinend Kohle gemacht. G2A ist halt nicht nur ein reiner Keyseller, sondern ist halt auch vor allem eine Plattform, wo andere Menschen ihre Keys verkaufen können. Also wenn du morgen einen Humble Bundle kaufst, von dem du nur zwei Spiele gebrauchen kannst, kannst du deine übrigen Steam Keys dort einstellen und sie dort weiterverkaufen.
Also damit, quasi wie so eine Art eBay für Spielecodes, die man übrig hat oder nicht mehr braucht, was ja von der Grundidee erstmal nicht verkehrt ist.
Ja, wobei natürlich jetzt für die verschiedenen Hersteller ist schon diese Grundidee natürlich etwas, wo sie sagen, nee, das wollen wir aber eigentlich nicht. Mhm. Aber im konkreten Fall von TinyBuild geht's halt quasi wirklich um Betrug, wo halt irgendjemand sich wahrscheinlich da, ne, im, keine Ahnung wo, im Dark Web, wie man so sagt, ne, ganz viele gestohlene Kreditkarten besorgt hat, hat dann damit diese Keys eingekauft und hat sie dann dort schnell wieder verkauft. Und die haben dann mit G2A hin und her gemailt. Und da wird es dann wirklich so teilweise ein bisschen zwielichtig, weil G2A hat ihnen dann gesagt so, ja, ihr könntet ja Partner werden bei uns, dann können wir euch da auch viel besser supporten. Und außerdem zeigt es ja nur, dass ihr eure Keys offiziell auf unserer Plattform anbieten solltet.
Genau, weil es gibt nämlich diese zwei Möglichkeiten. Entweder eben, man meldet sich dort an, das kann wirklich jedermann machen. Also man klickt sich da kurz zusammen, da wird nicht verifiziert. Man muss sich nicht irgendwie groß ausweisen oder so. Also jeder hat innerhalb von ein paar Sekunden so einen Account dort angelegt und kann dann eben übrige Keys von Humble Bundles und Co. oder eben auch von Steam Sales quasi billige Keys geschossen oder bei Gewinnspielen gewonnen oder so da wieder reinstellen. So. Und eben TinyBuild sagt jetzt, das ist ja alles völlig ungeprüft und G2A sagt, naja, aber wir können ja nichts dafür, wenn ihr Kreditkartenprobleme habt. So. Und da drehen sie sich jetzt aber auch seit ein paar Tagen immer hin und her, weil TinyBuild sagt, wir haben ganz massiv eben diese Problematik gekriegt, dass diese Keys bei uns mit falschen Kreditkarten gekauft wurden. Wir können die Keys aber nicht einfach auch deaktivieren, weil das wäre ja im Prinzip auch eine Möglichkeit, zu sagen, ich weiß, das ist mit einer falschen Kreditkarte oder mit einer geklauten Kreditkarte gekauft worden, also kann ich ja diesen Key deaktivieren. Das soll aber alles nicht so einfach sein, sagt jetzt dieser Herr Nichipotschirk, Alex Nichipotschirk, weiß ich nicht,
wie der Chef von TinyBuild.
Der Chef von TinyBuild. Der sagt, es geht.
Der Chef.
Der sagt, es geht nicht so einfach, weil dieses ganze Key Handling und Management und wenn diese Kreditkarte bounced und so, da ist dieser Key ja schon lange im Umlauf und wenn man die jetzt alle deaktivieren würde, schadet man ja eigentlich nur den unwissenden Käufern, die diese Hehlerware sozusagen unwissentlich gekauft haben bei G2A. Also man würde dann quasi den Endkunden bestrafen, anstatt den eigentlichen Täter.
Ja, genau. Also da ist quasi so ein Rattenschwanz an Problemen dran. Also zum einen natürlich, genau, die Leute, die jetzt auf G2A das Ding gekauft haben, sind ja nicht die eigentlichen Kriminellen in dem Falle. Ja. Also
unwissentlich.
Richtig, ja. Gut, sie hätten wissen können, dass inzwischen also wahrscheinlich so ziemlich jeder Entwickler oder Hersteller auf der Welt gesagt hat, dass sie diese Plattform nicht unterstützen offiziell, ja. Mhm. Aber davon mal abgesehen, ist es so, dass dann natürlich, wenn die jetzt einfach die ganzen Keys sperren, die Leute, die das da gekauft haben, erstmal zum Entwickler laufen hinterher und sagen, was soll denn das? Mhm. Ja, dafür, ich kann ja nichts dafür, dass du dich hast beklauen lassen, sozusagen. Vielleicht nicht das stärkste Argument auf der Welt, aber also man hat in der Vergangenheit gesehen, Ubisoft hat das mal gemacht anscheinend, die haben mal eine ganze Reihe von Keys aus dem Verkehr gezogen haben dann auch Spiele, die schon aktiviert waren, wieder quasi deaktiviert. Die waren dann einfach verschwunden aus der Uplay Library. Und auch da sind ihnen die Leute aufs Dach gestiegen und haben natürlich gesagt so, nö, das sehe ich jetzt nicht ein, sozusagen, dass ich dafür bestraft werde. Damals wurden, glaube ich, die genauso auch Keys mit gestohlenen Kreditkartendaten im EA's Origin Store geklaut. Das zweite Ding ist anscheinend, also so wie ich die Argumentation von TinyBuild verstanden habe, die generieren jetzt natürlich tausende von Codes in sogenannten Batches. Ja? Also das heißt, sie generieren einmal, keine Ahnung, 10.000 Codes und die gehen ans Humble Bundle. Und sie generieren halt von mir aus nochmal 1.000 Codes und die verschicken sie an irgendwen. Ja? Ja,
oder keine Ahnung, wenn irgendwelche Zeitschriften so für Aktionen machen, Verlosungen machen und so, genau.
Genau, ja. Und das heißt jetzt und dann haben sie natürlich auch so einen Batch von Keys, die sie dann halt wahrscheinlich über ihren eigenen Store rausschicken. Und offensichtlich ist es zumindest für sie ein enormer Aufwand, festzustellen, welcher Key gehörte jetzt zu denen, die mit einer gestohlenen Kreditkarte gekauft wurden. Ja, das sind dann die, wo dann die Kreditkartenunternehmen meistens wahrscheinlich Wochen später eine Rückbuchung durchführen, weil derjenige, dem die Kreditkarte wirklich gehört, sind ja ne, gestohlene Daten, wahrscheinlich von irgendwelchen gehackten, keine Ahnung, PlayStation Network Accounts noch von damals oder weiß der Geier was. Und dann die Besitzer dieser Kreditkarten sagen natürlich so, nee, die Transaktion habe ich gar nicht durchgeführt, lassen das zurückbuchen. Und dann hat TinyBuild aber den Code schon vor Wochen rausgegeben. Ja. So, jetzt müssen sie, also anscheinend haben sie keine Automatisierung oder sowas, um sowas dann vielleicht festzustellen. Ja, also nee, man könnte wahrscheinlich dann ein automatisches System entwickeln, wo dann, wenn so eine Rückbuchung kommt, dann über irgendeine Transaktionsnummer direkt dieser Code gesperrt wird. Sowas haben sie anscheinend nicht.
Ne? Genau, das müsste händisch laufen. Und ich habe mal geguckt, also er hat jetzt geschrieben, es geht um knapp 25.000 Keys, die jetzt da betroffen sein könnten aktuell bei der Diskussion. Und das kannst du dir vorstellen, wenn es da keinen Automatismus gibt, der das rückverfolgt, quasi dir ausspuckt, dieser Key ist unvalide bezahlt geworden, deaktiviert worden sozusagen, wenn es diese Mechanik nicht gibt, dann müsstest du halt diese 25.000 Keys händisch aus den Batches raussuchen, die du da generiert hast. Und dass das nicht in Relation steht zu einem 4,99 € Spiel, ist auch klar.
Ja,
deswegen und kann man vor das denen allem nicht so wirklich vorwerfen, finde ich, dass sie das nicht klarer haben.
Ja, genau. Und vor allem, also wenn wir über kleine Entwickler reden, ist es natürlich auch immer sofort ein Manpower-Problem. Genau. Also die haben dann halt keinen eigenen Customer-Support. Da sitzen dann häufig eben genau solche Menschen wie der Chef von TinyBuild, die dann halt tatsächlich auch solche Anfragen bearbeiten und so. Und der kann sich halt nicht jetzt irgendwie einfach mal 3 Wochen hinsetzen und nur noch Code deaktivieren. Dann hat er ja auch noch zusätzlich das Problem, dass wenn der Code bei ihm raus ist, dann gehen die Leute vielleicht zu Steam, ja, aktivieren das Spiel dort. Dann ist jetzt wieder die Frage, da bin ich ehrlich gesagt nicht so richtig im Bilde, wie einfach das für die ist, jetzt einfach mal ein schon aktiviertes Steam-Spiel wieder zurückzuziehen. Mhm. Also kann der Entwickler das selber machen? Muss er sich da erst wieder mit Steam auseinandersetzen? Ja, dann hast du halt noch diesen Mittelsmann dazwischen. Das wird's dann noch mal komplizierter machen. Es klang jetzt ehrlich gesagt bislang nicht so, als ob das jetzt das große Problem wäre. Aber es ist halt auf jeden Fall ein großes Problem, gerade für einen kleinen Entwickler. Vor allem, wenn er halt vielleicht nicht technisch schon die nötigen Voraussetzungen hat. Deswegen empfiehlt ihm ja auch G2A zum Beispiel ebenfalls, glaube ich, in einem ihrer Anschreiben, dass sie sich ja da vielleicht auch mal gleich mit quasi ihrem Zahlungsmanagement befassen sollten. Ja, sie könnten ja ihren Zahlungsabwicklungsvorgang bei sich integrieren. Sie hätten da schon ganz tolle Maßnahmen am Start.
G2A hat dann erstmal gesagt, ja, nee, also sie würden da nicht sehen, dass da irgendwas mit gefälschten Daten passiert ist. Klar, sehen die ja natürlich nicht, woher die Keys kommen. So kann man denen ja auch glauben in dem Moment. Und sie haben dann eben, wie gesagt, angeboten, dass man Premium-Kunde wird. Dann würden sie sich auch um den Support kümmern. Diese Aussage sei wohl irgendwie falsch übersetzt worden, behauptet jetzt Polygon. Also die hatten sich dann eben nochmal gemeldet mit einem professionellen Übersetzer. Die bisherigen Übersetzungen von diesen russischen Mails waren stellenweise dann auch eben nur auf Reddit und so übersetzt und haben diese Aussage wieder zurückgenommen. Also die haben jetzt inzwischen schon auch gesagt, sie würden sich darum kümmern. Aber eben, sie haben eben auch ganz klar angeboten, so wär doch Premium-Kunde. Also so ein bisschen so, schau her, wie erfolgreich deine Spiele sind. Du kriegst zwar kein Geld davon aktuell, aber wär doch Premium-Kunde. Die Leute scheinen deine Spiele ja zu mögen. Komm doch zu uns als Premium-Partner. Und das hatte schon so ein bisschen so ein Geschmäckle, finde ich. Ja, also genau in dem Moment die TinyBuild anzuschreiben, wenn da gerade tausende von illegalen Keys unterwegs sind und dann irgendwie so zu locken, ja, geh doch auf Nummer sicher und werd alleiniger Anbieter deiner Keys, dann passiert ja auch sowas nicht mehr.
Ja, das ist so ein bisschen, war ein bisschen fadenscheinig.
Irgendwie. Das ist ein bisschen wie bei Adblock, ne?
Ja. Bei Adblock ist es ja auch so, dass die sagen so, hey, du machst total viele Verluste, weil alle Leute mit unserem Tool die Werbung rausfiltern. Du könntest auch Adblock-Partner werden und dich whitelisten lassen. Dann müsstest du deine Werbung allerdings an quasi unser Reglement anpassen. Also dann kannst du halt bestimmte Werbeformen leider auch nicht mehr ausliefern.
Ja, vielleicht war es nur Zufall in dem Moment, dass sie denn gerade dann kontaktiert haben. Hinterlässt aber einen komischen Geschmack. Auch die ganze Diskussion wirkt sehr vergiftet zwischen diesen beiden. Also TinyBuild hat auch einen kleinen Fehler gemacht, finde ich. Sie haben so dieses Hollywood-Rechnungsmodell dann benutzt. Er hat dann gesagt, okay, 25.000 Keys wurden verkauft über G2A. Davon hat er keinen Cent gesehen, weil die ja quasi schon verkauft waren, die Keys. Also ist es im Umkehrschluss, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das alles über gefälschte Kreditkarten gegangen ist oder wäre, er kann es ja nicht genau nachvollziehen, sind ihm Verluste von 450.000 US-Dollar entgangen, wenn man den Retail-Preis rechnet. Das ist natürlich ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Er relativiert es dann ein bisschen und hat den Durchschnittspreis genommen, der auf G2A angeboten war. Aber selbst wenn man diese Preise von G2A dann nimmt, die immer deutlich 4-5 Dollar billiger sind pro Spiel, dann sind es immer noch 200.000 US-Dollar, die quasi da verkauft wurden von Spielen, die aber zu einem Großteil wahrscheinlich aus geklauten Kreditkarten stammen.
Ja, also grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, also die eigentlichen Kriminellen sind natürlich die Jungs, die da mit gestohlenen Kreditkartendaten sich diese Keys angeeignet haben, um sie dann irgendwo anders weiter zu verkaufen. Und G2A ist in dem Fall dann natürlich wirklich nur die Plattform. Mhm. Das heißt, die hätten ja auch genauso gut das Zeug über eBay verscheuern können oder weiß der Geier wo. Bei G2A ist es halt erstens wahrscheinlich am praktischsten, weil das System auf sowas ausgelegt ist. Zum Zweiten, und das ist der Punkt, wo sich dann G2A nicht mehr so leicht einfach rausreden kann, ist natürlich, dass die Verifizierung der Käufer dort so einfach ist. Gab es vor einer Zeit auch einen anderen Artikel irgendwo, den ich gelesen habe, ich bringe jetzt ehrlich gesagt die Website nicht mehr zusammen, wo die verglichen wurden mit einem ähnlichen Anbieter, nämlich ich glaube Kinguin. Und zumindest dort ist es so, dass wenn du dort Keys verkaufen willst, musst du dich halt viel stärker legitimieren, also zum Beispiel, glaube ich, eine Ausweiskopie oder sowas hinterlegen, also als Verkäufer. Und das ist natürlich sowieso schon mal, das erschwert es, solche Hehlerware irgendwo anzubieten, weil dann ist es im Zweifelsfalle einfacher, das zu dir zurückzuverfolgen und dann dir quasi die gesetzliche Keule zu verpassen. Und dadurch, dass das bei G2A nach allen Berichten, ich habe das nicht selber ausprobiert, aber nach allem, was ich gelesen habe, anscheinend ein sehr, sagen wir mal, laxer und dünner Prozess ist, ja, der es sehr schwer macht, dann hinterher irgendwo diesen Anbieter zu einer konkreten Person zurückzuverfolgen, auch übrigens für den Kunden, also für den, der es tatsächlich kauft, das begünstigt natürlich kriminelle Machenschaften.
Genau, und der TinyBuild-Chef, nennen wir ihn ja so, wirft auch genau das eigentlich hauptsächlich G2A vor. Er behauptet ja nicht, dass die selber zum Beispiel diese Kreditkarten geklaut haben, das wäre ja ein sehr krasser Vorwurf, das kann er ja nicht beweisen. Und ich glaube auch nicht, dass die sich so die Hände dann in dem Fall schmutzig machen. Aber wenn du natürlich deine fast anonyme Accounts erzeugen kannst, die Keys verkaufen, dann kann das natürlich jeder machen. Und dann wird natürlich so eine Seite auch wahnsinnig interessant für Geldwäscher, die eben dann damit sehr schnell und sehr einfach dieses Geld, was auf diesen gefälschten, also nicht gefälschten, auf den geklauten Kreditkarten abgezogen wird, das kannst du ja nicht unbegrenzt quasi einfach so benutzen, weil die werden ja meistens sehr schnell gesperrt dann auch eben wieder. Aber wenn du halt sofort eine Möglichkeit hast, diese damit irgendwie Keys zu kaufen und diese Keys haben ja dann einen Gegenwert und den kannst du auf G2A ja dann wieder total easy in echtes Geld umwandeln. Und das ist der konkrete Vorwurf, den jetzt der TinyBuild-Chef macht, dass die mit dieser Art, wie sie G2A handhaben und eben wie die Richtlinien dort sind, und auch wie die Zusammenarbeit mit den Publishern dann ist und mit den Spieleentwicklern, dass das halt so eine kriminelle Ökonomie dort fördert, anstatt zu verhindern. Und er hat ja auch konkrete Vorschläge gemacht, wie man eben G2A verbessern könnte, indem man eben zum Beispiel halt sagt, die Spieleentwickler können einen Mindestpreis festlegen, den die Spieler haben sollten, ja? Damit eben diese geklauten Dinger nicht für 99 Cent irgendwie weggehen für ein 30-Euro-Spiel, wo ja eigentlich auch die Endkunden wissen sollten, dass das eigentlich nicht möglich ist, sowas.
Das wird natürlich aber auch keiner machen, der da seine geklauten Keys veräußert, der will ja möglichst viel Kohle rausholen, der wird halt auch wahrscheinlich sich einfach an dem Marktpreis in diesem, wie sagt man dazu, ist das ein tertiärer oder ein sekundärer Markt? Egal, also auf jeden Fall auf dieser Wiederverkaufsplattform orientieren. Der schaut sich halt an, zu welchem Preis verkaufen die anderen Reseller gerade diese Keys.
Aber das ist ja eine Abwärtsspirale.
Genau. Ja. Dann wird das halt natürlich da entsprechend platzieren, damit er das möglichst schnell loskriegt. Du hast ja hier geklaute Keys, du willst das ja möglichst schnell durchverkaufen. Das heißt, dann gibt's natürlich da auch die härtesten Rabatte, klar.
Ja. Naja, klar. Und ich meine, das bewegt sich natürlich nach unten. Dann kommt wieder einer, hat wieder 1000 Keys, geht nochmal ein paar Cent runter und so dreht sich das natürlich nach unten. Und ich meine, G2A hat ja auch so einen großen Erfolg, weil sie halt einfach wahnsinnig billig sind. Also wenn du dich da mal umschaust, da fragst du dich ja schon, diese Preise können nicht nur durch Humble Bundles oder so entstehen. Ja, ich meine, klar kriegst du Humble Bundle Keys, wenn du da irgendwie 2 Spiele schon hast. Da tut's dir nicht weh, wenn du die für 1 oder 2 Euro loswirst. Ja, und auch als echter Verkäufer sozusagen. Aber da sind ganz, ganz viele Titel und Spiele dabei, wo du dich fragst, das kann gar nicht legal funktionieren, dieser Preis, weil da macht niemand mehr Gewinn, außer du hast den Key halt umsonst gekriegt.
Ja, also diese Plattformen haben da ja sozusagen einen so eine Art Schwarzmarkt möglich gemacht, der sich ja aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen dann auch bespeist. Ne? Also das mit dem Humble Bundle ist zum Beispiel ja auch tatsächlich was, wo man halt sagen kann, da kannst du wahrscheinlich ein Business draus machen. Ne? Du kaufst halt dann dieses 1-Dollar-Tier, da sind ja dann häufig schon 3, 4 Spiele drin, die dann effektiv pro Spiel ein paar Cent kosten sozusagen. Wenn du davon ganz viele kaufst, diese Steam-Keys, die ihr dann alle raussammelst und sie dann wieder verkaufst und so, dann kannst du schon sicherlich einen ordentlichen Gewinn einfahren. Dann gibt's noch Berichte zum Beispiel auch davon, dass inzwischen es Leute gibt, die sich organisiert als YouTuber zum Beispiel ausgeben, halt ganz, also teilweise auch behaupten, sie stammen einfach von einem größeren Kanal oder ganz viele eigene, kleinere Kanäle anlegen und dann halt einfach Dutzende Entwickler wegen kostenloser Keys anschreiben, ja, mit der Aussicht, dass sie das auf ihrem YouTube-Kanal behandeln würden und dann eben diese kostenlosen Pressemuster sozusagen weiterverkaufen, die sie da bekommen. Ja. Das ist noch eine Option. Dann Steam Sale, ja, heute geht er, glaube ich, los, hast du erzählt.
Am Freitag, genau. Mhm.
Genau, da genauso. Also da gibt's dann auch Leute, die einfach den Steam Sale durchforsten nach den größten Angeboten, warten, bis er rum ist und dann quasi das mit ein bisschen weniger Rabatt und damit Gewinn für sie dann eben wieder weiter zu verkaufen und so weiter. Und die Konsequenzen daraus sind natürlich, dass dann man sich hinterher überlegt, wozu kann sowas führen? Ja, ist dann hinterher ein Humble Bundle nicht mehr tragbar oder schreckt es zumindest, sage ich mal, wichtigere Produkte ab davon, dass sie sagen, nö, dann gehen wir halt erst viel, viel, viel später in das Humble Bundle. Das heißt also, der legale Käufer könnte dadurch hinterher Nachteile haben, wenn das zu weit um sich greift und dann die Unternehmen sich irgendwie davor schützen müssen. Sei es dadurch, dass sie halt eben sagen, gut, dann gibt's halt einfach keine Möglichkeit mehr für uns, an diesen Sales teilzunehmen, bis das Produkt wirklich fast nichts mehr wert ist. Ja. Oder dass sie halt eben andere Maßnahmen ergreifen. Keine Ahnung, das gibt's ja zig Möglichkeiten. Ich vermute mal, dass dann vielleicht auch einfach sowas wie eben diese Deaktivierung von Keys vielleicht dann technisch in irgendeiner Form vorangetrieben wird, sodass dann irgendwann der Punkt erreicht ist, vielleicht wenn du auf so eine Masche reinfällst, in Anführungsstrichen, weil du kannst ja als Endkunde da echt nicht viel machen, um das zu erkennen, außer solche Seiten generell zu meiden, dass du damit rechnen musst, dass das Ding halt deaktiviert wird und hinterher alle wirklich mit den Schultern zucken. Mhm. Bei Ubisoft war es damals so, dass sie bei den Leuten, wo sie das schon aktivierte Spiel aus der Library entfernt haben, da sind sie dann quasi vor dem öffentlichen Druck eingeknickt und haben die dann hinterher wieder hergestellt. Mhm. Aber die Keys, die noch nicht eingelöst waren, die haben sie, glaube ich, gesperrt gelassen. Das heißt, wenn du das gekauft hattest und du hattest es zu dem Zeitpunkt noch nicht eingelöst oder sowas, dann hattest du halt da deine Kohle zum Fenster rausgeschmissen. Und du kannst natürlich auch davon ausgehen, dass jemand, der Keys, die er mit gestohlenen Kreditkartendaten erworben hat, dir wahrscheinlich keine Rückerstattung deines Kaufpreises anbieten wird.
Ja. Ja, ich meine, das eine sind ja Mechanismen, die einfach in der freien Marktwirtschaft dann auch sich selber regeln müssen. Also sprich, wenn so Leute eben auf so Humble Bundles Idee kommen, das Humble Bundle ist dadurch vielleicht irgendwann nicht tragbar, klar, aber das sind ja so Mechanismen, die sind ja nicht illegal oder so, ja. Also wenn du irgendwo was billig kaufst, hast du natürlich auch das Recht, das wieder teurer zu verkaufen. Es widerspricht zwar dieser Idee des Humble Bundles, da gebe ich dir absolut recht, weil das ja auch eben spendenorientiert ist und eben auch für einen guten Zweck ist und da sicherlich viele Entwickler davor zurückschreckt, wenn sich sowas durchsetzt, dass diese Keys dann sofort auf diesem Zweitmarkt landen, da mitzumachen. Aber das sind ja Mechanismen, die sich von selber irgendwie regeln. Aber eben diese Förderung des Schwarzmarkts, bewusst das einzugehen, weil man sich eben als G2A oder eben auch so wie eben, gibt ja noch so ein paar andere Anbieter, aber G2A ist eben der größte aktuell und am ehesten im Gespräch gerade, sich so hinzustellen und so scheinheilig zu tun, so ja, das interessiert uns nicht, woher die Keys kommen, das geht halt nicht, finde ich. Und das macht den Markt halt extrem kaputt. Und also sowohl die Entwickler schädigst du ja damit, von denen du ja eigentlich hauptsächlich lebst, weil ohne die Entwickler ja, hättest du ja gar keine Spiele mehr, die du da auf dieser Plattform anbieten kannst. Und das finde ich halt skrupellos, so einfach zu sagen, wir nehmen so viel raus aus diesem Markt, wie nur geht. Und wir machen uns die Hände nicht schmutzig, sondern das machen ja die Kreditkarten klauen. Und dagegen muss man halt irgendwie sich positionieren und stellen, finde ich. Und da ist G2A dann auch ganz klar in der Pflicht.
Ja, also vielleicht mal abschließend zu dieser G2A-Geschichte. Also die konkrete Plattform, so sehr ich konstatieren muss, dass das, was sie da grundsätzlich tun, was ist, wo ich jetzt sage, ja, das finde ich eigentlich legitim und eine coole Idee und natürlich als Spieler sowieso gut. Ja, also warum soll ich das nicht quasi weiterverkaufen können? Das finde ich cool. Aber sie erweckt nach allem, was man schon darüber lesen durfte, wirklich nicht den Eindruck einer seriösen Firma. Also sei es, dass angeblich alles wie gesagt nicht ausprobiert, nur gelesen, aber dass der Abmeldeprozess zumindest an irgendeinem Zeitpunkt, wer weiß, ob das heute noch so ist, über zig Stufen geht, wo du halt irgendwie ständig, wo sie ständig versuchen, wenn du also Premium-Kunde gewesen bist, dass du dann dadurch zig Reifen springen musst, bevor du aus diesem Abo quasi wieder raus bist. Mhm. Dass überhaupt, ich glaube, ein Teil dieses Abos ist, dass du sozusagen einen vernünftigen, schnell reagierenden Customer Support bekommst. Das ist sowieso schon mal ein komisches Angebot, grundsätzlich, finde ich, ja. Dass sie so wenig leisten bei der Überprüfung, wer die Leute sind, die diese Keys bei ihnen anbieten, dass sie da nicht sozusagen ihre Hausaufgaben machen und überprüfen, wer das ist, der diese Keys anbietet, dass sie versuchen, die Entwickler da so ein bisschen mit sanften Schubsen in auch dieses Partnerprogramm reinzudrängen und so weiter und so fort. Auch zum Beispiel ihre Antwort in der Pressemitteilung zu TinyBuild, wo sie denen dann gleich ein Ultimatum gesetzt haben von 3 Tagen,
ja, ja.
In denen sie dann bitte ihnen sagen sollen, welche Keys das jetzt eigentlich sind. Also mal ganz abgesehen davon, die Forderung zu sagen, jetzt TinyBuild, dann sag uns doch mal bitte, welche Keys das sind, dann können wir auch was tun. Die finde ich jetzt erstmal auf der Oberfläche erstmal legitim. Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass das für TinyBuild nicht so einfach ist. Ja, mhm. Aber grundsätzlich zu sagen so, hey, wenn ich was machen soll, muss ich auch wissen, worum es hier genau geht, also welche Keys. Aber dann halt dazu sagen so, innerhalb von 3 Tagen und so. Also die ganze Anmutung von dem Ding, ja, ist zwielichtig für mich und ist halt auch was, wo man relativ deutlich sehen kann, dass sie durchaus, sage ich mal, von ja, Dingen profitieren, von denen man besser nicht profitieren sollte. Ja. Und da dann mit den Schultern zu zucken und zu sagen, hey, wir sind nur der Plattforminhaber, das machen Anbieter von solchen Plattformen grundsätzlich immer sehr gerne. Aber das ist halt so, wie wenn jetzt, keine Ahnung, YouTube hat das ja früher auch so ein bisschen versucht, ne? So, ja, aber die ganzen Raubkopien auf unserer Plattform, wir haben damit nichts zu tun, so, wir wenden sich an die Leute.
So, ja, ein ganzer Film auf YouTube ja. ist und so.
Ja. Mhm. Ja, wenden sich an die Leute, die das Zeug hochladen, wir finden das auch unmöglich. Ja, aber wir haben so viele Filme auf unserer Plattform, was sollen wir denn tun? Und im Falle von YouTube hat man dann gesehen, dass sie auch dann technische Lösungen dafür gefunden haben. Jetzt ist natürlich YouTube aber auch eine andere Hausnummer als GTA. Ja. Und dann würde ich sagen, die Diskussion, die interessanter ist, ist natürlich dann die über die Keyseller, bei denen diese Praxis nicht vorkommt oder die vielleicht dann besser daran sind, die Verkäufer auf ihrer Plattform wenigstens zu legitimieren, weil dann werden die Antworten sofort deutlich schwieriger, finde ich.
Inwiefern?
Naja, wenn wir jetzt dann zum Beispiel, der normale Keyseller ist ja der jetzt zum Beispiel Keys aus, sag ich mal, anderen Ländern einkauft und dann, wo sie günstiger angeboten werden, die jeweiligen Titel, und sie dann hier wieder verkauft.
Stimmt, oder das muss man auch mal kurz erklären, in manchen Ländern ist halt einfach das Inlandsbrutto, also der Verdienst kleiner über die ganze Breite der Bevölkerung gesehen, und deswegen machen manche Publisher das so, dass die Keys in manchen Ländern billiger sind, weil sie dann eben sonst sich gar nicht mehr leisten könnten, oder? Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Also es gibt meistens ja regionale Angebote. Ne? Gibt ja sogar auch zum Beispiel regionale Sales. Also es gibt ja Feiertage in den USA oder so, die gibt's bei uns nicht. Und da war es zum Beispiel auch in der Vergangenheit zum Beispiel üblich, dass es da halt Sales gab. Die gab es halt nur dort sozusagen, weil es halt nur da diesen Feiertag. Oder irgendwie so. Genau. Ja, irgend sowas, genau. Jetzt natürlich sehen wir auch, dass das häufig langsam rüberschwappt sozusagen. Mhm. Weil dann auch natürlich die Hersteller sagen, na gut, dann biete ich es halt besser weltweit an. Also diese Black Friday Sales zum Beispiel gibt es bei uns ja inzwischen auch bei Amazon zum Beispiel, aber das ist ja eigentlich ein amerikanisches Ding. Ja. Das ist, glaube ich, der Freitag vor Thanksgiving, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und dann genauso wie du es eben erklärt hast, es gibt halt einfach Länder, die haben ein niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen. Und da können sich die Leute nicht ein Spiel für 60 Euro leisten, zumindest, sage ich mal, so im Schnitt. Ne? Brasilien zum Beispiel oder weiß der Geier wo, China, Russland oder so, das sind so Länder. Da gibt es einfach einen relativ großen Bevölkerungsteil, für den wäre ein solcher Kaufpreis für Spiele völlig unerschwinglich. Und deswegen werden die Spiele dort dann halt im Schnitt günstiger angeboten. Und wenn du solche Keys dort einkaufst und die jetzt nicht mit irgendeinem Region-Lock versehen sind oder derjenige, der den Key kauft, sagt, egal, ich habe ein VPN, ich komme da drum rum, dann kannst du natürlich das Spiel hierzulande mit einem gehörigen Rabatt verkaufen, wo dann der Preis eben quasi auf diesem Niveau von den westlichen Ländern ist. Mhm. Und das ist so ein Ding, wo ich immer so ein bisschen zwiegespalten bin. Also die typische Antwort des Spielers darauf ist halt dieses, ja, ne, überall von der Globalisierung profitieren wollen, liebe Hersteller, aber wenn ich sie mir zunutze mache, dann ist es euch nicht recht. Mhm. Und das kann ich echt verstehen. Mhm. Ich habe zum Beispiel selber eine Zeit lang, so in der 360-Ära, fast alles aus England importiert. Mhm. Da gab es ja mal eine Zeit, wo sich die Händler in UK bekriegt haben, bis aufs Blut mit den Rabatten. Amazon da auch mitgemacht hat. Und Spiele gerade für die Konsolen aus England zu importieren, war einfach im Vergleich zu den hiesigen Preisen spottbillig. Und das habe ich halt in einer Tour, habe ich nur bei Amazon.
Dann war der Pfundkurs noch gut gesetzt und dann hatte man noch den Vorteil, dass man die englische Sprache drauf hatte, die früher auch nicht immer dabei war.
Genau, ja,
das ging eigentlich nur schnell. Vorteile früher, ja.
Ja, super schnell. Es war auch noch ungeschnitten immer, ja. Du musst es nicht mal gucken. Also das war fantastisch. Das war wirklich so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, so, ach, guck mal, und hier und das auch noch, ja. Also ich kann also jeden verstehen, der sagt, hey, ich finde, mir steht dann auch das Recht dazu, dass ich mir das von irgendwo importiere sozusagen, wo es halt am günstigsten ist. Und im Falle von dem Key ist der Import halt so identisch mit dem inländischen Kauf, weil den kriegst du halt digital zugestellt, genauso schnell, als ob er dir aus Deutschland verkauft worden wäre. Ne? Ja. Auch der Import ist natürlich viel einfacher, da muss kein Händler nicht irgendwie Ware aus Übersee irgendwo hin verschiffen lassen und dann mit den Frachtkosten kommt es am Ende aufs Gleiche raus, sondern lässt sich das halt digital auch zuschicken und verkauft es einfach weiter.
Ja, und zumindest so für mein Gefühl ist es zwar, man nutzt halt so eine Globalisierungsmechanik irgendwie aus, aber ich sehe da nicht wirklich einen Geschädigten so extrem, wie jetzt eben bei geklauten Kreditkarten, wo halt wirklich 100% dann hängen bleibt an dem Entwickler. Ist ja keine Hehlerware, so, ja. Also einen geklauten Key zu kaufen, ist ja im Grunde eigentlich Kauf von geklauter Ware. Da würde ich zum Beispiel mit meinem Gewissen schon nicht mehr so richtig mit klarkommen, da, auch wenn es dann halt spottbillig ist, aber du kaufst ja auch kein geklautes iPhone irgendwie auf dem Schwarzmarkt, ja. So. Das ist ja zu Recht in Deutschland auch strafbar, wenn du als unwissentlich Hehlerware kaufst, also was weiß ich, irgendein Autoradio für 50 Euro, was geklaut ist, dann machst du dich ja selber auch strafbar. Warum ist das?
Nee.
Wenn
nee. Du kriegst einfach quasi den,
du kriegst das den Ersatz entzogen. Nicht zurück. Ja, genau. Okay,
ja, genau.
Du wirst nicht verklagt, aber du kriegst das Geld nicht zurück. So, ja. Also wenn du Hehlerware, wenn du damit dann erwischt wirst und es wird jetzt halt einfach eingezogen. Und warum ist das bei den Keys dann nicht so? Also warum ist jetzt da die Sorge so, wir dürfen die Keys nicht zurückziehen, weil wir sonst die Kunden verkraulen? Ich meine, ich melde mich doch dann auch nicht bei Bosch und sage, hey, euer geklautes Autoradio, ich krieg mein Geld nicht mehr zurück. Also da käme man doch auch nicht auf die Idee.
Ja, also erstens natürlich jetzt auch da, ne, die zwei unterschiedlichen Fälle. Im Falle von TinyBuild müssten sie jetzt so einen ganzen Batch deaktivieren und da wären halt auch legitim verkaufte Keys mit dabei und dann würden sie halt irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich auch Hunderte oder Tausende ehrliche Kunden damit bestrafen, das die dann auch
gar nicht.
Zu Recht sauer wären und davor schrecken sie zurück. Im Falle von Ubisoft damals ist es wahrscheinlich so, dass man halt gesehen hat, dass es einfach nicht vermittelbar ist an den Spieler Und sich dann wahrscheinlich gedacht hat, okay, dann beißen wir jetzt in den sauren Apfel. Vielleicht war man sich da auch nicht 100% sicher, ob das in jedem Einzelfall immer nur wirkliche Käufer von Hehlerware betroffen hätte. Mhm. Oder ob da vielleicht auch ein paar Unschuldige mit dabei gewesen wären. Ne? Solche Systeme sind ja manchmal, sage ich mal, nicht 100% fehlerfrei, wenn man sowas dann automatisch vielleicht nachvollzieht. Mhm. Und auch da ist es dann wahrscheinlich so gewesen, dass man sich gedacht hat, ach mein Gott, ne, dann stecken wir den Verlust jetzt weg und das war's sozusagen. Ich glaube, die haben dann auch die betreffenden Titel sogar für eine Zeit im Origin Store gesperrt oder sogar rausgenommen, das weiß ich gar nicht mehr. Könnte man sogar sagen, da hat also auch noch EA sozusagen was abgekriegt, ne? Zusätzlich, ja. Mhm. Also bei denen da, glaube ich, in Origin der ursprüngliche Kreditkartenbetrug passiert ist. Also bei den Key-Selling von regulären Sachen ist es halt so, oder in Anführungsstrichen regulären Sachen, ja, bin ich schon bei dir, wie schon erklärt. Umgekehrt ist es halt natürlich so, wenn das zu sehr um sich greift, besteht natürlich die Möglichkeit, dass irgendwann der Hersteller sich hinsetzt mit dem spitzen Bleistift, das Ganze durchrechnet und feststellt, okay, also was wir jetzt in Brasilien zum Beispiel regulär verkaufen zu diesem ermäßigten Preis, bringt uns den Gewinn X. Was uns durch die Lappen geht, durch Leute, die das irgendwo in Deutschland und sonst wo in der Welt kaufen, zu diesem reduzierten Preis, von dem wir dann eher nichts mehr sehen, die es aber vielleicht zu dem Vollpreis bei uns gekauft hätten, ja, das ist der Betrag Y, und dann feststellen, das rechnet sich nicht mehr. Und dann sich sagen, na gut, dann verkaufe ich es halt überall zum gleichen Preis. Was dann bedeutet, dass halt tatsächlich Leute in Ländern, die einfach zu arm sind, um sich sowas zu leisten, ja, dann am Ende diejenigen sind, die es ausbaden müssen, dass wir in unserer Wohlstandsgesellschaft gesagt haben, ja, nö, sorry, ich möchte es aber auch zu eurem Preis. Mhm. Und das ist halt was, womit ich schon moralisch ein kleines Problem habe, auch wenn ich verstehe, dass Leute sagen, so ja, so ist es halt, ne, Globalisierung, gibt kein Recht auf Spiele, wenn du so arm bist in Brasilien, dann musst du halt einfach rausgehen und Fußball kicken oder sowas, ja, du stirbst nicht, weil du kein Far Cry spielen kannst und so weiter. Aber die Argumentation ist halt sozusagen, damit ich hier meine 10 Euro sparen kann, nehme ich diese Auswirkung in Kauf, ja.
Das betrifft ja jetzt auch nicht nur Spiele, da bin ich ganz bei dir. Ich meine, wenn man immer auf den billigsten Preis guckt, dann leiden darunter genauso die Milchbauern wie halt eben, was weiß ich, die schlecht gezüchteten Hühnchen und Rinder, weißt du? Also diese Diskussion dreht sich ja um alles, was mit Konsum zu tun hat. Das betrifft die Spiele natürlich genauso und da bin ich ganz bei dir, wenn man natürlich dann immer nur auf diesen billigsten Preis schielt, was ja auch nachvollziehbar ist, klar, weil man natürlich dann auch mehr Spiele für das Geld kriegt, aber wenn man halt die Implikationen anschaut, die dahinter stehen, wenn man eben so eine Mechanik ausnutzt, das muss man sich natürlich im Klaren sein, da bin ich absolut ganz auf deiner Linie.
Ja, nicht nur da, an der Stelle. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, an die man so ein bisschen dabei zumindest mal in Betracht ziehen muss. Also zum Beispiel ganz viele Entwicklungen, die wir sehen in der jüngsten Zeit. Ne? Also jetzt, das ist jetzt schon wieder abgeklungen, aber diese erste Welle des Free-to-Play-Hypes zum Beispiel, ne? Das ist auch was, wo viele Entwickler gesagt haben, hey super, diese ganzen Probleme zum Beispiel mit den unterschiedlichen Märkten und ihren unterschiedlichen Marktpreisen und der ganze Kram oder sowas, das fällt dann weg. Oder dass jetzt viel mehr experimentiert wird, damit Spiele episodisch zu veröffentlichen, ne? Resident Evil, Revelations, Hitman und so weiter. Das sind ja Versuche, einen sehr hohen Einstiegspreis zu umgehen. Mhm. Und auch da ist es wieder so, dass solche Sachen damit reinspielen. Also wenn die Hersteller halt feststellen, so dieser Preis, dieser hohe Preispunkt, den wir verlangen, ist ein Problem. Unter anderem zum Beispiel eben wegen diesem Key Reselling. Was gibt's denn für andere Möglichkeiten, dass wir das quasi einfach umgehen können, ja, diesen hohen Einstiegspreis, dass immer mehr Ingame-Verkäufe noch dazukommen und so weiter. Ne? Also nochmal, all das, was ich jetzt genannt habe, das sind nicht alles direkte Folgen des Key-Resellings. Ich sag nur, das Key-Reselling ist ein weiterer Faktor, der solche Entwicklungen begünstigt. Selbstverständlich würden die auch weiter ihre Ingame-Verkäufe machen, einfach weil sie sehen, dass sie damit Geld verdienen können.
Ja, aber natürlich, der Nebeneffekt ist natürlich, dass du eben diesen Vollpreis nicht mehr hauptsächlich brauchst, um Einnahmen zu generieren.
Ganz genau. Ja, und vor allem, dass du eben, wenn du sagst, wir sind unter Druck, diesen bislang akzeptierten Marktpreis zu halten, wir müssen Alternativen entwickeln für den Fall, dass wir irgendwann mehr oder minder gezwungen sind, auf einen niedrigeren Einstiegspreis runterzugehen, damit wir in diesem globalisierten Markt funktionieren können. Was können wir denn machen? Wir können quasi Ingame weiterverkaufen. Hm. Und oh, wir sehen, das funktioniert sogar jetzt schon. Ja, also machen wir das jetzt schon und dann machen wir es hinterher vielleicht noch mehr. Ja, oder wir machen die Spiele dann auch noch episodisch und so. Ich meine, das sind alles zumindest Überlegungen, die in diesem Kontext existieren. Aber auch da nochmal der Disclaimer. Ich behaupte nicht, Keyseller sind für Ingame-Verkäufe verantwortlich. Das ist wäre natürlich Quatsch.
Eine weitreichende Folge natürlich. Wenn wir gerade bei Ethik und Moral und so sind, finde ich vor allem auch die Diskussion spannend, wie sich G2A positioniert. Also G2A.com ist in ganz, ganz vielen Bereichen Sponsor und unterstützt wahnsinnig viele Streamer, YouTuber. Selbst PewDiePie hat irgendwie mal Werbung für G2A gemacht und solche Geschichten. Und das ist natürlich auch so eine perfide Nummer, weil dann die viele YouTuber und Streamer einfach auch sehr viel Geld von dieser Firma bekommen und aber nicht so richtig hinterfragen, was diese Firma macht und was da passiert. Und das finde ich dann natürlich auch immer ein bisschen so ein Dilemma.
Ja, das ist halt so ein Ding. Bei GameStar hatten wir eine Zeit lang sogar auch Werbung für so ein Key-Selling-Portal, MMOGA. Mhm. Und das war auch, also die ganze Zeit, die ich da war, war das extrem umstritten, also auch intern. Ob das tatsächlich was ist, wofür man werben sollte. Also gab auch viele Nutzer, die gesagt haben, so, boah, ey, Keyseller sind ja grundsätzlich irgendwie zwielichtig und so. Ich habe immer gehört, die seien seriös. Ich habe mich da auch tatsächlich, ich habe halt, das waren so Links, die unter unseren YouTube-Videos erschienen sind. Und habe da halt tatsächlich, ich hatte halt auch immer so ein bisschen das Gefühl, so, weiß nicht, ob das Ideale ist. Ne? Für die YouTuber ist es halt so zum Beispiel, dass die natürlich immer stärker auch unter Druck geraten, dass sie irgendwie ihre Reichweite zu Geld machen müssen, weil das über YouTube immer weniger funktioniert.
Mit der Werbung an sich,
meinst du jetzt? Genau, ne? YouTube hat halt das große Problem, gerade in diesem Gaming-Bereich, aber wahrscheinlich inzwischen auch in vielen anderen, dass halt, keine Ahnung, wahrscheinlich jeden Tag beschließen 100 junge Menschen irgendwo, dass sie auch wie Pete Smith sein wollen und machen einen eigenen Let's Play-Kanal auf. Das ist dann aber ein YouTube-Gaming-Kanal und YouTube sitzt halt nicht da und sagt, die großen Kanäle müssen ja auch irgendwie überleben, ich liefere da mal mehr Werbung aus, sondern die verteilen das, glaube ich, einigermaßen gleichmäßig einfach über alle Kanäle, die in einer bestimmten Sparte existieren. Das heißt, mit jedem Kleinstkanal, der dazukommt, gehen halt irgendwo mal ein paar Anzeigen an den. Der kriegt dann am Ende des Monats wahrscheinlich nicht mal 10 Cent zusammen, ja. Aber das heißt, er hat nichts davon. Aber das geht halt anderen Kanälen verloren, weil die Menge an Werbung, die bei YouTube gebucht wird, in der Gaming-Sparte ist begrenzt, verteilt sich auf immer mehr einzelne Kanäle und so bleibt für jeden Einzelnen immer weniger hängen. Und das heißt, selbst sehr, sehr große Kanäle haben das Problem, dass sich das immer weniger rechnet für die Betreiber. Und die suchen jetzt dann nach anderen Wegen, um das zu Geld zu machen, weil sie erreichen ja immer noch ganz viele Menschen. Sie kriegen halt nur aus der YouTube-Werbung nicht mehr genug Geld zurück. Ja, und Sponsoren oder verkaufte Let's Plays und sowas sind auch da die unangenehmeren Folgen. Ne? Also Sponsoren sind natürlich nicht grundsätzlich schlecht. Also wenn da jetzt einer Werbung macht für, keine Ahnung, Doritos oder sowas, völlig okay. Aber natürlich dann, wenn so einer wie G2A sagt so, hey, ne, wir geben dir richtig viel Asche dafür, dass du Werbung für uns machst. Viele werden sich dann schon genau überlegen, ob sie so ein Angebot dann nicht annehmen. Ja. Und G2A wiederum hat wahrscheinlich halt auch relativ viel davon. Also es wird halt immer noch günstig sein, gemessen an der Menge an Leuten, die du über so jemanden wie PewDiePie erreichen kannst.
Absolut. Und ich meine, das ist ja die perfekte Zielgruppe auch dafür, natürlich. Also G2A verstehe ich natürlich auch, dass die dann genau auf diese Kanäle zielen, weil du kannst es verlinken, es ist ein Klick und du bist im Store und kannst dir dieses Spiel, was da gerade gespielt wird, kaufen und hast es sogar noch billiger. Also ist natürlich ein Match made in heaven sozusagen. Aber ich find's halt trotzdem krass, dass dadurch auch so diese Firma an Image, also man spendet ja als großer YouTuber so einer Firma dann nicht nur eben die User und verkauft deren Interesse, was ja Werbung völlig okay ist, das ist ja völlig legitim. Aber man gibt diesem Unternehmen, was halt so ein shady Geschäftsmodell hat, also ein sehr zwielichtes Geschäftsgebaren, auch gleichzeitig natürlich so ein Imageboost, weil halt viele Jugendliche und Kunden dann auch sagen, also wenn mein Star, mein YouTube-Held Werbung für die macht, dann können die ja nicht so schlimm sein. Das finde ich so ein bisschen diese Gefahr dabei. Deswegen finde ich es halt immer auch ganz wichtig. Ich habe echt kein Problem mit Sponsoren. Wir haben ja hier auch manchmal Sponsoren. Aber ich finde schon, dass man sich anschauen sollte, ob dieses Unternehmen zu einem passt und zu den Wertevorstellungen, die man hat.
Ja, also bei diesen YouTube-Sponsoren, da geht es ja meistens um so eine Art Endorsement. Ne? Mhm. Also das sieht man zum Beispiel jetzt auch bei Podcasts. Also gerade in der US-Podcast-Szene ist Werbung bedeutet dort fast immer ein Endorsement. Ne? Das ist nicht so, dass da jetzt mitten in der Sendung ein Werbeclip abgespielt wird, sondern der Podcaster sitzt mittendrin da und sagt, wisst ihr eigentlich, welche Rasiercreme ich benutze? Oh, ist die gut. Ne? Mhm. Die ist ja hervorragend. Ja, ich kriege Geld hierfür, aber die würde ich ja auch privat kaufen und so weiter. Ne? Also so klassische Testimonials von, in Anführungsstrichen, mehr oder minder Stars. So wie halt, keine Ahnung, hier Gerard Butler irgendwelche Uhren verkauft oder Parfums oder weiß der Geier was. Mhm. Und natürlich setzt man auf diesen Effekt. Umgekehrt muss man aber auch sagen, wenn ich mir so ein bisschen anschaue, wie kommentiert wird meistens unter Artikeln, die sich mit diesem Thema der Keyseller befassen, da braucht's nicht viel Endorsement. Also ehrlich gesagt, ich habe den Eindruck, dass ein doch erheblicher Teil der Leute da draußen sagt, es ist mir scheißegal, ich krieg das dort billig, es funktioniert, ja. Und wenn davon der Entwickler einen Schaden hat, ist mir wurscht. Ja. Und
aber dann, ich mein, halt, dann kannst du gleich raubkopieren im Prinzip. Also ich mag das Wort Raubkopie nicht. Dann kannst du gleich dir illegale Kopien ziehen, weil damit schädigst du den Entwickler genauso.
Also ehrlich gesagt ist es sogar zu bevorzugen, weil ja. Du unterstützt dann wenigstens nicht auch nicht noch jemanden, der sich diese Sachen irgendwie unrechtmäßig zugeschustert hat. Also ehrlich
das
gesagt
muss man sich halt ganz krass überlegen. Also wenn du Geld ausgibst und es ist eigentlich sogar für den Entwickler noch schlimmer, als wenn du das Spiel direkt kopierst, dann muss man sich ja wirklich überlegen, ob man sich damit wohlfühlen sollte.
Ja, ist halt wahrscheinlich teilweise schwer für dich als Kunde zu erkennen. Ne? Das muss man auch sagen. Also ich glaube, wenn die Leute jedes Mal wüssten, aus welcher Quelle das kommt, dann wird sicherlich ein gewisser Teil auch sagen, nee, meine ich. Ne? Allein schon, weil ja da das Risiko am größten ist, dass der Key tatsächlich deaktiviert wird. Umgekehrt, es kann einen, glaube ich, stutzig machen, wenn man zu sehr aktuellen Spielen einen wirklich unvernünftig guten Deal bekommt. Hm. Wenn ich mir nämlich die Keyseller-Portale anschaue, die diesen Markt nicht anbieten, wo eben dann Dritte nochmal Keys verkaufen können, dann bin ich meistens ernüchtert darüber, wie diese Rabatte ausfallen. Hm. Also man hört ich immer so, hier Keyseller und so viel günstiger. Und dann gehe ich irgendwo, ich war, glaube ich, bei... Wo war ich denn da mal? Verdammt nochmal. Ich weiß es nicht mehr, egal. Ich wahrscheinlich sogar auf MEOGA oder sowas, keine Ahnung. Also auf jeden Fall diese Angebote, wo, glaube ich, Keys dann tatsächlich irgendwie eher so aus anderen Regionen oder so verkauft werden, das sind dann häufig so Preisnachlässe so von 15% oder sowas, wo ich dann da sitze als Steam-Sale-verwöhnter Endkonsument und mir denke so, was, ich spare nur 5 € im Vergleich zu den Seiten, die mir das verkaufen wollen, die eine gute Reputation haben, also oder wenn ich es direkt auf Steam kaufe oder so. Hm. Das ist es mir jetzt nicht wert, euch meine Zahlungsdaten zu geben oder so. Ja. Und das heißt, also ich glaube, gerade wenn jetzt irgendwie aktuelle Spiele zu sehr erstaunlich niedrigen Preisen verkauft werden und eben auch noch von einem Drittanbieter, der auf dieser Plattform anbietet, ich glaube, dann sollte man zumindest ein sehr ungutes Gefühl in der Magengegend bekommen.
Ja, und dann ist es halt wirklich wichtig, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt und hört man auch in vielen Stellen, im Endeffekt stimmst du ja mit dem Geldbeutel ab. Also die Hoheit über solche Dienste und die Macht liegt ja eigentlich in der Wahlentscheidung, wo du mit deinem Geld hingehst. Das muss man so ganz klar nochmal sagen, oder? Wenn du diese natürlich. Keys nicht kaufst, dann wird G2A halt auch sich umgucken müssen und andere Wege finden müssen und vielleicht irgendwie auch legalere Wege finden müssen. Also das ist halt wirklich so simpel, wie es ist. Wenn keiner dort diese Keys kauft für einen unverschämten Preis, dann würde sich das auch nicht mehr lohnen, diese Kreditkarten zu klauen. Dann würden halt die Diebe woanders ihre Geldwäsche betreiben. Ist so.
Kann man
nicht anders sagen.
Aber umgekehrt ist es halt, du machst das dort, du takest so einen Online-Kauf, ja. Das heißt, es ist eine sehr anonyme, sehr isolierte Geschichte. Und wenn keiner hinschaut, ja, dann sage ich mal, gehen viele Werte und Prinzipien sehr schnell über Bord, ja. Also die Leute laufen gerne herum und sagen öffentlich, ja, und proklamieren ihre Prinzipien und ihr Moralsystem und was sie darstellen als Mensch. Aber wenn keiner hinschaut, bleibt davon dann sehr häufig nur noch ein Fragment übrig. Und ich glaube, das sieht man bei sowas. Also ich glaube, viele Leute werden zumindest einem Teil der Argumentation beipflichten. Aber wenn sie dann tatsächlich für ihre Prinzipien 30 € mehr ausgeben sollen, dann ist es da ganz schnell wieder vorbei mit. Ja. Und dann sagen sie auch so, ja, aber Ist doch Tiny Bit schuld. Sollen sie sich doch mal ein anständiges System überlegen, dass sie diese Keys deaktivieren können. Ja. Nur mal so als Beispiel.
Es ist ja auch nur menschlich und auch absolut nachvollziehbar. Klar, jeder hat auch gerne mal ein Schnäppchen und so. Man muss aber trotzdem genau hingucken. Und ich glaube, das würde die Hauptbringschuld liegt jetzt auch bei G2A. Also man kann natürlich den Kunden viel sagen, so schaut genauer hin. Aber man sieht's halt einfach auch nicht genau, klar. Aber ich bin jetzt gespannt, wie diese Diskussion ausgeht, ob jetzt dieser Fokus, der jetzt auf G2A liegt, durch diese Tiny-Build-Geschichte auch dazu führt, dass sie eben sowas wie verifizierte Käufer, Verkäufer und so einführen müssen, weil vielleicht die Entwickler jetzt auch Druck machen ihnen gegenüber. Manche gesponserten Sachen treten jetzt auch schon so zurück und stoßen G2A ab. Weil sie halt sagen, mit Firmen, die bewusst Entwickler schädigen, wollen wir nichts zu tun haben. Also so eine Entwicklerkonferenz zum Beispiel hatte eben G2A als Sponsor. Die hat schon gesagt, nehmen wir jetzt euch nicht mehr mit auf ins Sponsoring-Team. Dann suchen wir uns lieber jemand anders, weil wir das nicht unterstützen wollen. Und das sind, glaube ich, auch die richtigen Signale, die dann da gesendet werden.
Ja, also ist ja häufig so, dass solche Firmen auch, je erfolgreicher sie werden und je weniger sie es nötig haben, sozusagen, dass sie solche Einnahmen dann auch nicht mehr so dringend brauchen, desto seriöser werden sie dann häufig auch im Laufe der Zeit, ne? Also viele File-Sharing-Portale, ja, damals, was war das? RapidShare zum Beispiel, ne? Hat angefangen und da war das so ziemlich die Seuche, was man da alles runterladen konnte. Und dann waren sie erfolgreicher und haben dann auch sehr stark in so einem B2B-Business agiert. Und dann haben sie ihre Kontrollmechanismen immer stärker verschärft, bis dann halt wieder ganz viele andere File-Sharing-Portale kamen, wo das viel laxer gehandhabt wurde, wo dann halt wieder die ganzen Raubkopien zu haben waren. Und dann wurde es, glaube ich, für die teilweise auch wieder schwieriger. Ist halt immer die Frage, wie viel von deinem Geschäftsmodell basiert tatsächlich auf diesen eher zwielichtigen Verkäufen und wie viel auf den vergleichsweise legitimen Importen, nennen wir sie mal. Ne? Das ist halt, glaube ich, so das Problem dabei. Kann mir vorstellen, dass das eine Reaktion auf deren Seite und dann auch eine Verbesserung mit sich bringt. Kann mir aber auch vorstellen, dass sie das einfach aussitzen. Weil ich glaube, die Rabatte sprechen halt am Ende, wie gesagt, doch noch sehr deutliche Sprache.
Sehr starke halt
auch. Ja, eben. Und ich glaube, da kann TinyBuild noch 15 Blogposts verfassen. Ja. Das wird in der Hinsicht nicht wahnsinnig viel bewegen. Und auch da nochmal, also...
Naja, und dass so Schnäppchen möglich sind, hat Steam den Kunden natürlich auch beigebracht. Weißt du? Dass man sich auch nicht drüber wundert, wenn mal 70% irgendwie angeboten werden oder so. Das ist natürlich auch hausgemachtes Problem.
Ja, also na, wie gesagt, ne, also nach Jahr und Tag oder wenn es halt nicht so gut läuft, auch mal nach Monaten, aber wahrscheinlich halt nicht in den ersten paar Wochen. Aber das stimmt natürlich. Also auch nochmal ganz grundsätzlich. Ne, also ich bin jetzt nicht wirklich völlig dagegen, dass man bei Keysellern einkauft, ja. Ehrlich gesagt, weil ich durchaus mich noch sehr gut dran erinnern kann an eine Zeit, in der ich halt Wochen und Monate auf ein Computerspiel sparen musste. Und wenn ich dann für mein Geld zwei bekommen kann, statt nur einem, da wäre aber auch in der Zeit die Verlockung sehr, sehr groß gewesen und das Nachdenken darüber, ob das jetzt alles hundertprozentig jetzt amtlich ist, wäre wahrscheinlich auch sehr kurz ausgefallen. Ist immer so eine Geschichte, genauso wie ich es halt vorhin schon über die Situation vielleicht in anderen Teilen der Welt gesagt habe. Ne? Man sitzt da ab und zu aus so einer eher bequemen Perspektive und urteilt über sowas, was Leute entscheiden, die aber in einer ganz anderen Lebenssituation sind als man selber. Ne? Und dann ist ja auch immer die Frage, wie viel davon geht dann eigentlich tatsächlich verloren oder wie viele davon hätten es sonst raubkopiert oder hätten es erst gar nicht gekauft und so weiter und so fort. Das heißt also, da gibt es einen großen Teil der Diskussion, der auch von Seiten der Entwickler und der Hersteller häufig unredlich geführt wird. Ne? Genauso wie du es schon mit dieser Milchmädchenrechnung von TinyBuild zum Beispiel. Das ist ja eine Geschichte, die kennen wir aus Raubkopiezeiten auch, wo dann halt die Anzahl der Raubkopien mit dem vollen Verkaufspreis hochgerechnet wurde.
Nebenkäufer gewesen wären, genau.
Ja, und den es selbst im Mediamarkt am ersten Tag schon nicht mehr gab, weil es da 5 Euro billiger war und so. Also da gibt es natürlich auch viel, viel Quatsch, der erzählt wird. Es ändert aber halt wirklich nichts daran, dass man, also gerade bei solchen Geschichten, wo das Angebot so gut ist, dass man schon damit rechnen kann, dass das vermutlich nicht mit rechten Dingen zugeht. Man wirklich spätestens da sollte man tatsächlich die Linie ziehen und sagen, also das unterstütze ich nicht. Ja? Und dann geh halt lieber raubkopieren.
Genau. Und dann lieber nochmal ein Humble Bundle auch die Keys verfallen lassen oder an Freunde verschenken und nicht da auch noch den letzten Cent rausquetschen. Das macht
das übrigens solche Sachen auch kaputt. Auch nochmal ein guter Punkt mit dem Humble Bundle und so, also und auch mit den Steam Sales. Also aus den richtig seriösen Quellen kann ich heutzutage so dermaßen günstig richtig viele, richtig gute Spiele beziehen, dass es eigentlich keiner mehr nötig haben sollte, irgendwo einzukaufen, wo, sag ich mal, ein Geschmäckle dabei ist. Also das ergibt für mich fast keinen großen Sinn mehr, außer halt, man kann es nun echt nicht abwarten und das große neue Spiel und sonst irgendwas. Weißt du, Spieler sind halt ja auch in der Hinsicht auch leidenschaftlich, das ist ja auch gut. Aber es gibt so viel Zeug, was man sich kaufen kann und so gute Spiele. Und wenn man jetzt nicht wirklich alles durchgespielt hat aus den letzten 5 Jahren, ist da eigentlich ein unendlicher Fundus an coolen Sachen, die man teilweise zu Spottpreisen, aber 100% legal erwerben kann, dass ich mir immer denke, so Mensch, also ja, guck doch erstmal auch mal beim Humble Bundle oder Humble Monthly oder Indie Gala oder Steam Sale oder GOG.com Sale und so weiter, ja. Also da gibt's einfach so eine wahnsinnig breite Palette an Angeboten, wo du für, weißt du, wo, du sitzt ja manchmal da und denkst dir so, 5 €, das ist ganz schön viel, ja. Also so krass günstig sind die offiziellen Sales schon, ja. Da denke ich mir dann umgekehrt natürlich auch so, also da sollte man vielleicht auch erstmal einfach alle anderen Optionen ausloten.
Absolut. Und eben vielleicht auch einfach im Bekanntenkreis ein bisschen rumhören. Jeder hat irgendwie wahrscheinlich noch ein paar Steam-Keys übrig. Es gibt eben auch bei Superlevel ein Forum zum Beispiel, kenne ich noch von früher, wo die Leute sich untereinander die Keys austauschen, die sie übrig haben durch Humble Bundles. Also da gibt's Mittel und Wege. Und auch noch ein wichtiger Hinweis, weil ich es schon oft gesehen habe, wenn Leute sagen, hier, ich habe irgendwie Humble Bundle oder so wegen dem einen Spiel gekauft, wegen des einen Spiels und habe hier die anderen 4 Keys hier und schmeißen die dann so auf Twitter. Damit unterstützt man direkt auch quasi solche G2A-Reseller, weil es gibt ganz viele Bots, die einfach nur Twitter und Facebook nach so Key-Folgen absuchen. Die kann man ja sehr einfach dann auch automatisiert suchen und die dann sofort abgrabben und auch verkaufen und so. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, stimmt, das habe ich auch gehört. Ja, ist halt verrückt, ne?
Also lieber per DM Technik. So, genau, ja. Die Bots sind schneller als eure Freunde.
Ja, neue Technik ist halt immer was erstmal viele neue Möglichkeiten schafft und eben auch viele neue Möglichkeiten, das Zeug irgendwie zu missbrauchen oder auszunutzen. Da wird man sowieso sehen, das wird sich über die Zeit wahrscheinlich dann sowieso so ein bisschen normalisieren, weil einfach, glaube ich, auch die technische Seite das stärker blockieren kann. Ja, also bei sowas wie jetzt, keine Ahnung, also vermute mal, dass es halt einfach hinterher später Systeme gibt oder sowas, wo dann jeder einzelne Key quasi zurückverfolgbar ist und dann einfach automatisch sofort deaktiviert werden kann, wenn die Kreditkartenzahlung da nicht durchgeht und so weiter und so fort. Aber soweit sind zumindest nicht alle, die auf diesen Marktplätzen anbieten. Und dann finde ich es halt tatsächlich auch ein bisschen unfair zu sagen, so, ja, Tinybuild ist selber schuld, sollen sie halt mal sehen, dass sie das technisch in den Griff kriegen. Das also das ist so, so ein bisschen
Victim-Blaming. Also natürlich, ja, genau, Victim-Blaming auf jeden Fall. Und eben, weil sie ja auch das Wohl des Kunden im Blick haben, ja, und eben nicht dann die Kunden, die unwissentlich das gemacht haben, dann auch noch verprellen wollen. Also das finde ich, kann man den eher positiv auslegen als negativ, absolut.
Ja, schwieriges Thema. Gibt übrigens eine Diskussion zum Thema Keyseller auch im Forum von gamespodcast.de. Nur mal so nebenbei. Mhm.
Und du hast damals auch mit so einem Anwalt gesprochen bei deinem Videoberuf bei der
GameStar. Ja, Stefan Matte, genau. Ist übrigens das erfolgreichste Video aus der Reihe. Ist das legal? Glaube ich. Nee, ist das erlaubt, hieß die Reihe. Genau. Gibt's auf der GameStar zu finden, noch immer in der Videosektion, wo er aus und so einem rechtlichen Standpunkt über diese ganze Keyseller-Problematik spricht. Mhm. Da hängt ja rechtlich noch immer so ein bisschen was dran, ne? Also diese ganze Geschichte von wegen, du kaufst ja kein Spiel, du erwirbst eine Lizenz und der Lizenzinhaber kann natürlich auch beschränken, in welchen Ländern die gültig sein soll. Und das heißt, theoretisch kann halt auch das Einkaufen von solchen importierten Keys jetzt nicht illegal sein im Sinne von, dafür kannst du in den Knast kommen oder irgendwie verurteilt werden, aber es kann durchaus legitim sein, dass der sagt, nö, den Key darfst du in dem Land halt nicht einlösen und den sperre ich dir. Also das rein rechtlich. Ne? Und wir sehen aber natürlich schon, dass durch den öffentlichen Druck die Hersteller darauf dann häufig, sage ich mal, kulant reagieren, ja. Einfach nur, weil sie sich denken, wahrscheinlich, okay, den ganzen Shitstorm binde ich mir dafür nicht ans Bein. Das ist es jetzt gerade auch nicht wert. Aber ist halt so ein Ding, ne? Auch große Firmen ist ja immer ein Problem. Also da sieht man halt auch, bei sowas wie Tinybuild, glaube ich, da haben die Leute eher Mitleid. Wenn so jemand wie Ubisoft oder EA sich über sowas beklagt, sitzen natürlich sofort viele Leute da und sagen so, ach, halt's mal, du hast genug Geld. Ne? Also das dass das auch ein
Totschlagargument natürlich, ja.
Ja, natürlich. Also das halt auch ein Ubisoft. Auch
Ubisoft braucht Geld, um so Sachen wie Blood Dragon oder sowas zu finanzieren, ja, und Risiken einzugehen. Also
ja, und vor allem nicht nur, weißt du, es geht ja immer diese Idee, die haben genug Geld, aber genug Geld wofür? Ja. Ja? Also die werden eine gewisse Rendite erarbeiten müssen. Wenn sie die nicht schaffen, dann werden Leute rausgeschmissen.
Genau. Und dann regen sich wieder alle drüber auf, wenn irgendwie Studios geschlossen werden.
Ja. Ja. Und umgekehrt, wenn sie noch mehr verdienen, dann werden sie mehr Studios aufmachen, dann kriegen mehr Menschen einen Arbeitsplatz. Ja? Also das ist jetzt eine sehr simple Darstellung, ja. Und wenn man jetzt tatsächlich so in diese, da kommt ja ganz schnell ganz so grundlegende Kapitalismuskritik mit rein und sowas, und da kann man da bestimmt sehr lang und breit drüber argumentieren und diskutieren. Und wahrscheinlich gibt es da auch auf beiden Seiten sehr gute Argumente sozusagen. Aber
ich finde, es ist egal, ob es ein Indie-Entwickler ist oder EA, ja, wenn dir das Spiel gefällt und die Firma verdient damit Geld, dann ist es auch okay und richtig so. Wenn du Spaß mit diesem Spiel hast, dann dürfen die auch für Battlefield Geld bekommen. Ja, wenn du da hunderte Stunden von reinsteckst, dann ist es in Ordnung, weil sie dann daran arbeiten, dir ein ähnliches nächstes Spielerlebnis zu schaffen und, wie ich finde, eben auch mal Risiken eingehen und halt was Neues probieren. Also siehe Nintendo, wenn Nintendo nicht so viel Geld mit der Wii gemacht hätte, dann wären die jetzt einfach pleite nach der Wii U und wären halt weg vom Fenster. So, und das will doch auch keiner. Also
ja, und
so Reserven haben ja auch einen Vorteil, dass man halt auch mal Flops produzieren kann.
Ja, es wird so immer da viel querfinanziert, wobei jetzt, wo die Hersteller da immer mehr risikoscheu sind und dann halt wirklich nur noch auf die Erfolgsserien zusammenstreichen, gilt das vielleicht auch gar nicht mehr so in dem Grade wie früher. Umgekehrt, es ist eine Sache von Graden natürlich immer. Also einen kleinen Entwickler oder einen Kleinstentwickler, wo du dann im schlimmsten Falle vielleicht tatsächlich deren Existenz gefährdest, das halte ich schon rein aus dem Bauch raus für ein größeres Fehlverhalten als den gleichen Kram gegenüber einer großen internationalen Firma abzuziehen, die das zumindest locker wegstecken kann, wenn du so willst. Ja,
Aber insgesamt bleibt es falsch. Sehen natürlich, ja. Also dein Fehlverhalten hat halt mehr Gewicht bei einem Indie-Entwickler. Das ist ja logisch. Aber das Verhalten an sich bleibt ja das Gleiche.
Ja, genau. Also zumindest wie gesagt. Aber das ist immer bezogen auf eben diese Keys, die halt tatsächlich geklaut sind und so. Und wie gesagt, bei der ganzen Reselling aus anderen Ländern Problematik oder so, da wird's halt echt ein bisschen schwieriger. Also wie gesagt, es gibt da halt diese moralische Dimension, ne, dass dann vielleicht dort die niedrigeren Preise in Gefahr sind. Aber auf der anderen Seite kann ich echt jeden verstehen, der halt auch sagt, aber wenn es dort zu dem Preis verkauft werden kann, finde ich, sollte es auch mir zu diesem Preis verkauft werden können. Senkt halt eure Preise mal insgesamt, dann verkauft ihr insgesamt mehr Spiele und so weiter. Das wird ja auch seit Jahren diskutiert. Ich vermute, die Hersteller haben das schon durchgerechnet und die werden das zumindest jetzt so ausgesteuert haben, dass sie das Maximum an Geld verdienen damit, also mit dem System. Ob sie das theoretisch könnten, aber ne, dann sind wir wieder bei dem Ding. Haben sie jetzt nicht mal genug? Die kriegen den Hals nicht voll und so. Und da gibt es garantiert auch Beispiele, wo solche Aussagen vielleicht zutreffend sind oder wo man darüber diskutieren kann, ob Unternehmen jemals so viel Geld hätten bekommen sollen. Ne? Ganz viele von Unternehmen werden ja so mit so Venture Capital aufgefüttert oder sowas, wo man sich denkt, so, das ist ja nicht mal Geld, das sie tatsächlich irgendwie wirklich verdient haben, sondern das hat man ihnen gegeben, ne, für irgendeine Idee und dann wurden sie nochmal weiterverkauft mit der gleichen Idee an jemand anderen, der noch mehr Geld dafür ausgegeben hat. Da bin ich jetzt, glaube ich, in eine ganz andere Richtung abgewogen.
Gut, also aktuell ist Steam Sale, das heißt, es wird wieder sehr viel Geld für billige Preise, für billige Spiele ausgegeben. Dann wäre das doch eine gute Überleitung. Was mache ich denn mit meinen, sagen wir mal, 4,99 €, lieber Herr Peschke, wenn ich jetzt ein Spiel 4,99 € billiger bekommen habe? Gibt's da nicht irgendwie Seiten, auf denen man die gut investieren kann, bei denen wir beide sind?
Aha, das ist eine hervorragende Idee. Ja. Also du meinst, wenn jetzt jemand bei Steam das Ding für, sagen wir mal, 10 € weniger gekriegt hat, dann geht er zu unseren beiden Patreon-Seiten. Also meine findet er unter gamespodcast.de, da ist das verlinkt, ja, Spende für deinen Podcast und dann kommt man auf unsere Patreon-Seite und könnte dort von diesen 10 € zum Beispiel 8 investieren. Oh, ja, und
jetzt gehe ich in so eine Steinvorlage, dann kriege ich 2 € ab bisher.
Yes, wir müssen ja auch mal
1-Sterne-Wertungen bitte, sofort.
In der Relation müssen wir das ja auch mal sehen. Ja, wer ist denn neulich jetzt schon 2 Wochen lang Top-1-Podcast gewesen in Spiele und Hobbys auf iTunes? Das wart ja nicht ihr.
Während du einmal in der Woche deine Jogginghose wäscht, ja, produzieren wir jeden Tag eine komplette Folge, ja, So, das ist apropos auch, ne? Relation.
Lohn, ja?
Wenn wir mal davon ausgehen,
der Arbeit zahlt sich aus. Nee, einmal in der Woche Bier trinken und man
ist vorne. Es ist ganz einfach. Einmal in der Woche kommt auf ein Bier, also 1 Euro, und die restlichen 5 Euro, 6 Euro der Woche für die anderen Wochentage für Insert Moin.
Das sind ja 4 Euro über, oder?
Ja. Ja. Und die gibt man Tiny Bild. Genau. Okay. Ja, um den Satz zu Ende zu führen, genau, patreon.com/insertmoin, beziehungsweise eben auf ein Bier, würden wir uns sehr freuen. Das ist eine tolle Sache.
Und denkt dran, dass ihr bei Insert Moin auf iTunes abstimmen müsst, ne? Dass die Herren mal auf wenigstens auf diesen 5-Sterne-Schnitt kommen für ihre harte Arbeit. Also wenigstens das Schulterklopfen, der feuchte digitale Händedruck, das sollte drin sein.
Genau. Gut, und den Kaffee nicht vergessen, gell?
Ja, na, ja, genau. Also ich habe ja schon meinen Kaffee. Ne? Mal gucken, ob deine Hörer so mitfühlend sind.
Gut, dann bin ich gespannt auf die Diskussionen darunter, wie das aus Konsumentensicht gesehen wird. Also ist euch das auch aufgefallen, dass G2A irgendwie so ein shady Image hat, auch aus Benutzersicht, oder ist es irgendwie völlig gang und gäbe, dort einzukaufen? Und über diese moralischen Diskussionen würde ich mich sehr gerne in den Kommentaren weiter austauschen. Einfach weil wir eine tolle Community haben, mit der man sowas auch diskutieren kann, ohne dass da groß gestritten und rumgeschrien wird. Und wie gesagt, alternativ bei euch im Forum gibt es auch eine Diskussion dazu, gell?
Ja, genau. Gibt es auch einen Keyseller-Thread und so. Es ist ja nicht umsonst das weltbeste Spieleforum. Auch da quasi ein hochgeistiges, angenehmes Niveau. Und mich würde halt tatsächlich auch interessieren, wie viele Leute mal sich hinstellen und ganz ehrlich sagen, es ist mir scheißegal. Mhm. Sollen sie zugrunde gehen bei genau, Tiny Build, aber ich krieg's günstig.
Ja. Gut, dann danke ich dir für diesen morgendlichen Besuch mit lecker Kaffee und Croissant und demnächst mal wieder ein Bierchen.
Ja, sehr gern.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.